Dieser Lektor hat zu mir gesagt, ja, die Gedichte sind eigentlich alles kurze Erzählungen. Schreiben Sie doch mal Erzählungen. Und da habe ich gemerkt, dass ich mit 20 eigentlich schon unglaublich viel vom Leben wusste. Jetzt habe ich mir schon den Polizeibericht über WhatsApp abonniert von Berlin. Und da dachte ich, gut, dass du hier lebst. Hier in Mecklenburg.
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.
Seid gegrüßt und willkommen zu einer neuen Folge Kapitelrauschen. Ich bin Lisa Gerlach und heute widmen wir uns einer ganz besonderen Stimme der deutschen Literatur, Helga Schubert. Geboren 1940 in Berlin, erlebte sie das geteilte Deutschland am eigenen Leib und arbeitete als Psychologin und gleichzeitig als Schriftstellerin in der DDR. Ihre Texte zeichnen sich durch Klarheit, emotionale Tiefe und autobiografische Offenheit aus. Nach der Wende wurde es dann eher still um sie. Weitergeschrieben hat sie aber trotzdem immer. 2020, mit 80 Jahren, feierte sie dann ein Comeback und gewann den Bachmann-Preis. Heute werfen wir einen Blick auf ihr Werk, ihre Erfahrungen und darauf, warum ihre Geschichten gerade jetzt so viel Resonanz finden. Dazu habe ich sie und ihren Mann bei sich zu Hause in Neumeteln bei Schwerin besucht. Zum Ende der Folge wird meine Kollegin Marie Zimmer mit der Literaturwissenschaftlerin Anne Schülke-Witte über autobiografisches Schreiben sprechen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, herzlich willkommen hier im Kapitelrauschen-Podcast Helga Schubert oder vielmehr Dankeschön, dass wir hier bei Ihnen am Tisch sitzen dürfen zur besten Mittagszeit. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Mit dem Bachmann-Preis und auch dem Bundesverdienstkreuz und dem Kulturpreis Mecklenburg-Vorpommern, jetzt kürzlich erst 2024, haben Sie ja in den letzten Jahren ganz viel Anerkennung für Ihr Schreiben erfahren. Ich glaube, wir kennen das alle irgendwie. Wir haben was ganz Großes erreicht und irgendwie können wir es gar nicht so richtig glauben. Haben Sie auch manchmal noch so Momente, in denen Sie aufwachen und ganz kurz mal innehalten müssen?
Nein, habe ich nicht. Als mir das alles passiert ist, hat sich bei mir automatisch alles relativiert. Also das ist etwas, was mir früher nicht passiert ist. Ich bin so ein Typ, der sich sehr, sehr freut und sehr, sehr traurig ist und so. Aber es hat sich bei mir alles relativiert, was ein Erfolg gekommen ist. Das Buch vom Aufstehen nach dem Bachmann-Preis hatte dann 21 Hardcover-Auflagen und hat jetzt die vierte im Taschenbuch. Also ich könnte eigentlich verrückt werden oder hochmütig oder irgendwas. Aber es ist in einer Zeit gekommen, 2020, als ich 80 war und so viel persönliches Leid auch erfahren habe, dass es sich sofort relativiert hat. Also da hatte ich schon seit 4 Jahren gewusst, dass mein Sohn Parkinson hat. Das finde ich auch ganz furchtbar, ein Mann mit 4 Kindern. Und er kennt es von seinem Vater, also er ist aus meiner ersten Ehe, wie das dann ist, wie man dann nicht mehr schlucken kann und so weiter. Und gleichzeitig hatte ich schon seit 2 Jahren die 24-Stunden-Pflege meines Mannes. Und er hatte schon zwei Jahre zuvor, hatte er schon in der Palliativstation gelegen mit Dringlichkeitsantrag Hospiz. Also ich war eigentlich so eingestellt auf Dienen, auf Traurigsein, auf Lebensbilanz. Und plötzlich kam ein so großer beruflicher Erfolg. Und da habe ich gedacht, hast du das jetzt für jetzt bekommen? Oder hast du das für dein ganzes Leben bekommen? Die Geschichten waren zum Teil ja schon geschrieben. Ich hatte sie ja nur hier bei unseren Bilderwechseln vorgelesen. Also ich hatte ja gar nicht so diese literarische Öffentlichkeit, die ich früher hatte. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich jetzt hier in Mecklenburg, in der Galerie, in der mein Mann seine Bilder jeden Monat zeigte, 130 Mal haben wir das gemacht, jeden ersten Sonnabend im Monat, dass das im Grunde genommen jetzt mein Leben ist. Mit großer Traurigkeit von Berlin umgezogen hierher im Jahr 2008. Also als der Bachmann-Preis kam, war ich seit 12 Jahren schon keine Berlinerin mehr. Und die Entscheidung fiel aber in Berlin, also durch die Insa Wilke, durch die Einladung. Und da Und dann war Corona, also man konnte gar nicht hinfahren nach Klagenfurt. Das war dann alles hier zu Hause. Ich musste da überhaupt erstmal lernen, mit einem iPad umzugehen. Also die Kameraleute kamen her und waren durch Deutschland schon gefahren, kamen aus Hamburg und dachten, na gut, die 80-Jährigen nehmen wir jetzt noch mit. Zum Schluss der Aufzeichnung sagte der Kameramann, wir haben alle Deutschsprachigen jetzt, Sie kriegen den Bachmann-Preis. Das ist das Beste. Und da habe ich aber auch das nicht geglaubt. Das ging schon damals los, dass ich dachte, es ist eigentlich so ein bisschen wie ein Märchen. Aber mich hat die gesamte Lebenssituation vom Überschnappen geschützt. Und das ist so geblieben bis heute.
Also Sie sind ja so ein bisschen dann vielleicht da reingewachsen, könnte man das so sagen?
Ja.
Es gibt ja viele Verfechter der These, dass der Mensch das sei, was er tut. Was hat Ihnen denn das Schreiben über das Leben beigebracht?
Also wir haben jetzt gerade das Buch zusammengestellt, das heißt ja Luft zum Leben, vorige Woche mit der Lektorin. Und ich habe ihr noch frühere Texte gezeigt. Und da ist eins, als ich 20 war, das heißt, mein Topf Leben quillt über. Und da habe ich gemerkt, dass ich mit 20 eigentlich schon unglaublich viel vom Leben wusste. Also was ich jetzt nun wirklich in Wirklichkeit erfahren habe, hat sich irgendwie entfaltet. Das habe ich mit 20 schon gewusst. Und weil ich so viel gelesen habe. Ich habe seit Kindheit immerzu gelesen. Alles von Dostojewski, das mit 17, also völlig untypisches, untypische Liebe zur Literatur. Und das Schreiben, das hat mir nie therapeutisch geholfen, so dass ich gedacht habe, so, das musst du jetzt hier aufschreiben und dann wirst du es los sein oder so. Sondern über das Leben hat es mir sehr viel beigebracht, weil ich nämlich, da ist auch wieder die Priorität. Eigentlich hat es das Schreiben und die Literatur eine Priorität gegenüber meinem Leben. Und es ist so, dass ich immer ganz differenziert beschreiben möchte und vor allen Dingen immer die Kehrseite suche ich immer. Und also was jetzt das Positive an was ganz Bösem ist oder wie man das noch sehen könnte oder ich könnte der andere sein und so. Also immer diese andere Seite auch, dann ist es erst rund. Und wenn ich so schreibe, und auch die Pointe dann so setze, dass man zum Schluss eigentlich eine völlig unvermutete, in diesem Fall meistens dann auch positive oder hoffnungsvolle Pointe hat, dann beeinflusst das das Leben insofern, als man dann schon in Situationen, die man gar nicht beschreiben will, schon immer denkt, was kannst du jetzt daraus lernen? Wie ist denn das gekommen? Das machst du das nächste Mal nicht so. Also, es ist für mich nicht therapeutisch, sondern es ist eine richtige Lebensübung, immerzu das rund zu denken, alles rund zu denken und auch zu erleben. Das ist vielleicht ein bisschen, weil ich schon so alt bin, habe ich mir das so angeeignet und das ist fürs Leben. Und für das Aushalten des Lebens und auch ganz furchtbarer Dinge ist das sehr, sehr zu empfehlen, weil man dann nämlich auch alle depressiven Anwandlungen, die man hat, dadurch ganz schnell hinkriegt, also ins Lebbare wieder.
Wenn wir jetzt gerade schon bei Reflexion über Ihr Leben sind, dann denkt man natürlich auch direkt mal daran, dass Sie ja letztes Jahr erstmals auf der ganz großen Leinwand zu sehen waren, und zwar in dem Film Sonntagskind von Jörg Herrmann, in dem ja unter anderem auch viele Elemente aus Ihrem Roman Vom Aufstehen vorkamen. Wie kam denn dieses gesamte Projekt zustande? Was waren eigentlich so die allerersten Schritte? Wo ist diese Idee entstanden?
Der Jörg Herrmann war mir unbekannt und er ist eingesprungen für einen Kollegen, der das nicht konnte. Da ist hier das Literaturinstitut, also Literaturhaus Rostock, bei mir zu Gast gewesen. Und die wollten irgendwie so eine kurze Sache drehen. Es war eine Kamerasache. Und er hat die Kamera gehabt. Und da hat ihn irgendwas interessiert aus einer meiner Antworten. Er ist ja Diplom-Ingenieur für Schiffbautechnik eigentlich und hat sich dann ja so über Video zunächst erstmal so rangetastet an dieses und hat ja dann eigentlich immer so ganz lange sich mit etwas ganz genau beschäftigt. Und jetzt hat er sich überlegt, dass ihn eigentlich dieses Denken interessiert von mir, was ich da geantwortet hatte. Auch diese Generation. Plötzlich dachte er, Mensch, das ist die Generation meiner Eltern. Ich bin ungefähr so alt wie seine Mutter. Sein Vater war schon gestorben, Physikprofessor. Aber es war alles so dieses Milieu und war ihm bekannt. Also ich bin sozusagen seine Elterngeneration. Und dann ist er hergekommen und hat mir alle seine Videokassetten geschenkt, dass ich weiß, was er bisher gemacht hat. Und das war von ihm aus psychologisch goldrichtig, weil ich ihn ja erstens nicht kannte, zweitens Film ja schon selber geschrieben hatte. Dann will ich immer Kontrolle haben über alles, was so von mir kommt, sodass ich eigentlich im Grunde genommen nie auf die Idee gekommen wäre, dass ich zu jemandem sage, machen Sie mal einen Doc-Film über mich. Und jetzt habe ich aber diese Sachen gesehen und dann ist mir auch so sympathisch gewesen, dass er kommerziell überhaupt nicht erfolgreich war. Aber dass er sich dann so in sowas so ganz genau reinfitzt und so, dann habe ich gesagt, ja. Das ist eigentlich der Grund gewesen, dass ich vor diesem Mann Respekt gekriegt habe und vor dem, was er gemacht hat. Dann mussten sie erstmal Fördergelder kriegen und so. Und dann hat er mich ganz lange immer, das hatten wir ausgemacht, angerufen. Er sagte, ich muss sie erstmal kennenlernen, habe ich ihm erstmal ein paar Bücher gegeben und so. Und dann hat er gemerkt, dass wir wohl doch in vielen unterschiedlich auch denken, politisch denken. Ich bin nicht so links wie er zum Beispiel, ja, aber ich bin schon, ich glaube, in einer für ihn akzeptablen Linksmitte so. Aber das war, glaube ich, auch für ihn wichtig, dass er sich da nicht irgendeiner konservativen Ziege da seinen Lebenszeit widmet. So, und da ist es ziemlich lange gewesen, dass er mich immer Freitag anrief und das waren immer interessante Telefongespräche. Und dann kriegten sie schließlich die Förderung und dann haben sie hier gedreht. Ja, und da habe ich mitgemacht, weil ich ja selber schon Filme geschrieben habe und weiß, wenn ich mich versprochen habe, dass ich das dann nochmal machen muss und so. Also ich habe willig mitgemacht und ich habe also da eigentlich so gut wie nichts mehr verdient. Also ich habe das wirklich auch dann aus Interesse gemacht und weil ich auch dabei ganz viel gelernt habe. Und zwar habe ich dabei gelernt, also er wollte was über die frühe Generation gerne erfahren. Und war ja sehr, sehr genau, der ist dann im Staatssicherheitsarchiv gewesen und hat mit Leuten gesprochen, früheren Schriftstellern und dem Regisseur Sylvester und so, also der auch mal einen Doc-Film gemacht hatte. Er hat ganz viel gelernt, hat er auch jetzt nochmal gesagt, der ruft mich immer öfter nochmal an. Ich habe ganz viel durch die Fragen gelernt, weil er ja nun wirklich die Generation meines Sohnes ist. Und das ist die nächste Generation, die aber jetzt schon bald auch in Rente geht. Und das ist für mich interessant, dass ich so eine Uraltfrau schon bin, dass ich diese vielen Generationen nach mir noch so überblicken kann und jetzt noch mit wachem Geist.
Jetzt haben Sie ja Jörg Herrmann schon sehr ausführlich auch beschrieben und dass er das nie für den kommerziellen Erfolg gemacht hat. Und da schließt sich natürlich gleich die Frage an, wie sieht das denn bei Ihrem Schreiben aus? Haben Sie da auch daran gedacht, immer schon, wie das rezipiert wird, welche Leserschaft das vielleicht ansprechen könnte? Und die Frage, die mich ganz besonders eigentlich auch im vorherigen Nachdenken hierüber interessiert hat, jetzt, also man sieht ja dann, wer dann da sitzt im Kino, um sich diesen Film anzusehen oder wer kommt zur Lesung, wer schreibt einem einen Brief, wie er das Buch fand. Ist das auch die Zielgruppe, die Sie sich gedacht hatten?
Ja, die ist geblieben. Das ist merkwürdig. Ich habe ja seit 1975 veröffentlicht im Aufbauverlag und das ist ein sehr großer kommerzieller Erfolg für den Aufbauverlag gewesen. Das waren 31 Erzählungen lauter Leben mit dem Nachwort von Sachsatz von Sarah Kirsch. 5 Auflagen, wie gesagt. Das ist für ein Debüt vollkommen ungewöhnlich. Und da habe ich schon an der Reaktion gemerkt, an denen, die mich einluden, dass das meine Leute sind. Also meine Leute sind kirchlich engagiert, sind nachdenklich, sind finanziell eigentlich nicht so interessiert, haben so ganz merkwürdige, ganz genaue Vorstellungen von der Liebe. Also die muss so ganz umfassend sein. Und dann sind sie meistens meine Generation. Das war damals schon so. Meine alleinstehenden Freundinnen, das haben die ewig und überall, auch in anderen Universitäten im Ausland, wenn die Hochschulferienkurse kamen, haben sie sich immer diese Erzählung und haben sie dann dort mit ihren Studenten wiederum gesprochen. Meine alleinstehenden Freundinnen, das waren so die emanzipierten, so ein bisschen schrägen Frauen in der DDR, zu denen habe ich mich auch gehört, die immer berufstätig waren, unabhängig waren und eigentlich im Rahmen der Diktatur versucht haben, so ihr Ding zu machen. Das ist geblieben. Jetzt hat sich das auf Deutschland erweitert und auf Schweden kam jetzt oder Niederlande oder jetzt war eine Tai-C-Gruppe in Frankreich. Die haben mein Buch auch gelesen. Die haben mit dem Pfarrer unserer Jugendgruppe der jungen Gemeinde einen Brief an mich mitgegeben. Also ich bin offensichtlich so, das ist so eine Lücke, die ich fülle irgendwie im Rahmen der Literatur, die so lakonisch ist und so ein bisschen, also nicht sentimental, aber so genauso wie ich auch denke. Das sind die, die sagen, hätte ich auch schreiben können, wenn ich könnte. So eine Briefe kriege ich dauernd. Lang rein stehen sie da, wenn ich irgendwo, also zum Beispiel im Berliner Ensemble hat Dennis Scheck mich vorgestellt und manche haben immer eine Tüte hochgehalten und haben gesagt, sie wissen schon, was da drin ist, nicht? War Quittengelee. Und das sind immer so eine Typen wie ich, die entweder ganz schwarz gekleidet sind oder die Wimpern geschminkt, obwohl sie schon so alt sind oder ich weiß auch nicht. Aber die auf jeden Fall das Gemeinsame mit meinen Lesern, meistens Frauen, Leserinnen, ist eigentlich so dieses, dass man dem Leben irgendwie was abgewinnen möchte. Und dass man dabei auch einigermaßen unbescholten bleiben möchte. Und so habe ich mich im Grunde genommen durch mein Leben nicht geschlängelt, sondern es ist eigentlich gelungen. Ich könnte, wenn ich jetzt nicht hier pflegen müsste und versprochen habe, bis zum Tod darf er hier sein. Und so könnte ich auch jetzt sterben, ja, weil ich bin angekommen irgendwie, ich bin einverstanden. Und das ist ganz merkwürdig, wenn man das sagt. Man müsste doch jetzt irgendwie kämpferisch sein oder man müsste jetzt ein ganz neues Leben und man muss die Welt verbessern oder so. Aber dass man eigentlich sagt, diese Schöpfung ist wunderbar. Und ich bin ein ganz kleiner Teil davon und will sie möglichst nicht sehr stören.
Ja, manch einer, der vom Aufstehen jetzt nicht gelesen hat, wo sie ja auch so ein bisschen durch ihr Leben durchgehen und worauf ja, wie gesagt, auch der Film so ein bisschen basiert oder immer wieder zurückgreift, der wird sich sicherlich fragen, warum sich der Film über ihr Leben Sonntagskind nennt. Empfanden Sie sich denn, also es ist ja eine Fremdbezeichnung, empfanden Sie sich denn selbst auch als Sonntagskind?
Ja, wir haben überlegt, wie der Titel ist und das ist bei einem kurzen Telefongespräch mit Herrn Herrmann, sagte ich, dann nehmen wir es doch Sonntagskind, weil das ist natürlich im Zusammenhang mit dem Film über eine so alte Frau, wie ich bin, und dann Kind im Titel, hat natürlich was Spielerisches. Und dann für mich hat es eine mehrfache Bedeutung. Einmal, dass meine Mutter immer mich, also hat fast neidisch, wenn mir was gelungen ist, immer gesagt, naja, du bist ein Sonntagskind. Das hat auch was Abwertendes, als ob ich mich nicht genügend angestrengt hatte. Sie hat sich nicht mehr so sehr angestrengt und da wurde auch immer was draus, aber sie hat sich eben wahnsinnig angestrengt und ich habe mich oft überhaupt nicht angestrengt. Und dann ist es irgendwie gut gegangen. Und Sonntagskind hat ja auch was von Glück haben und von, ich bin übrigens Sonntag mittags um 12 auch geboren worden. Das hatte sie dann mir auch immer wieder vorgehalten. Das ist, also im Grunde war das auch eine Konkurrenz meiner Mutter zu mir, auch was die Liebe betraf. Da ist nie wieder ein Mann für länger geblieben. Und mein Mann hat sich für mich scheiden lassen, da hat sie Herzkrämpfe gekriegt. Das war für sie irgendwie, ihre Tochter hat jetzt nur auch noch einen netten Mann. Also das ist, kann man sich gar nicht vorstellen, nicht, dass Mütter mit ihren Töchtern konkurrieren. Aber deshalb Sonntagskind, also vielschichtig, wie alles, was ich mache.
Ja, Sie haben ja offensichtlich Glück gehabt, aber Sie haben natürlich auch Leistung erbracht, das haben wir ja gerade rausgearbeitet, um diese Erfolge auch so spät noch zu erzielen. Also Sie sind ja jetzt nochmal so schriftstellerisch richtig aufgelebt, kann man ja sagen. So 2020 kam das ja alles so ein bisschen nochmal wieder. Dazwischen war ja aber eine relativ große Pause oder einfach ein paar Jahre, 15 Jahre waren es dann, glaube ich, in denen Sie nichts veröffentlicht haben. Haben Sie da denn auch nicht geschrieben oder nur nicht veröffentlicht?
Nee, ich hab ja sehr viel geschrieben und auch veröffentlicht. Ich habe zwei Bücher geschrieben, die tatsächlich mehr so in aufgenommen wurden, so von wissenschaftlicher Seite. Also am allermeisten Mühe hat mir ja die Welt da drinnen gemacht, die habe ich ja veröffentlicht in der Zeit. Da habe ich die ganzen Akten der ermordeten Geisteskranken der Klinik Schwerin gelesen im Bundesarchiv. Und die waren es im Sütterlin geschrieben. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass es ziemlich anstrengend ist, 179 Akten zu lesen, die zum Teil im Ersten Weltkrieg begannen. Die sind ja langjährige Patienten gewesen, die dann 1941 umgebracht wurden, diese Patienten. Und das waren in Ärzteklaue, habe ich also 179 Akten gelesen, die im Bundesarchiv waren. Und da habe ich das Buch Die Welt da drin veröffentlicht. Bloß es ist als Taschenbuch Originalausgabe gekommen, weil der Fischer Verlag gesagt hat, dem ich das damals gab, da hatte ich einen Vertrag über Hardcover, das wäre im Grunde genommen etwas, was in Deutschland noch nicht üblich ist beim Lesepublikum in der Rezeption. Das wäre eine gut geschriebene Dokumentation und das nennt man in Amerika Faction. Und ich soll mich zwischen Fiktion und Sachbuch entscheiden. Und was ich da gemacht habe, da wissen Sie nicht, nehmen Sie es in die schwarze Reihe, nehmen Sie es in die Belletristik, das ist so ein Zwischending. Und Sie wollten mir sogar alles erlassen, was ich schon einen Vorschuss bekommen habe, damit Sie das Buch bloß nicht machen müssen. Und das ist aber jetzt in einer medizinischen Fakultät Rostock, gehört es zur empfohlenen Literatur für die Studenten der Medizingeschichte. Das ist etwas für mich Wunderbares. Da habe ich mich unglaublich gefreut, als ich das gehört habe, denn ich habe wirklich ganz genau das alles erstmal abgeschrieben und dann habe ich das ja auch erzählt. Bloß ich habe mir eben Mühe im Erzählen gegeben. Ich habe die dann alle, die an einem Tag deportiert wurden, fiktiv in einen Bus gesetzt und miteinander sprechen lassen mit ihren schlimmsten und furchtsamsten Aussprüchen. Und dann habe ich aber auch einen Monolog reingemacht und dann habe ich wieder die Gerichtsakte. Also ich habe mich völlig stilistisch frei verhalten und das ist ja veröffentlicht worden. Und das hat ja der DTV jetzt wieder gemacht. Und dass er das jetzt wieder gemacht hat, hatte zur Folge, dass jetzt die Universität Rostock gedacht hat, Mensch, das ist ja eigentlich interessant, man lernt ja die Situation der Ärzte und der Schwestern gegenüber diesen furchtbaren Gesetzen kennen. Was mache ich in der Diktatur, wenn ich jetzt plötzlich die beurteilen soll und ganz genau weiß, da kommen dann Busse, aufgrund meiner Beurteilung werden Listen hergestellt in Berlin und dann kommen Busse und nehmen meine Patienten weg und zurück kommen die warmen Strickjacken am selben Tag, sind die also tot. So, und das habe ich mir mal so vorgestellt und das ist einmalig, das ist bisher noch nicht, so ein Buch ist nicht geschrieben worden. Und also ich will bloß damit sagen, ich habe immer was gemacht. Und dann habe ich in den 90er Jahren, habe ich für die damalige Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt, das heißt jetzt Chris Mohn, da habe ich mit vier anderen zusammen immer aus der sich umgestaltenden ehemaligen DDR Texte, fünf Seitentexte geschrieben. Die kommen jetzt zum Beispiel in das nächste Buch rein. Ja? Ist alles nicht verloren. Ich habe es ja gemacht. Und dann, als wir 2008 dann hergekommen sind, dann haben wir hier die Galerie eröffnet, da haben wir 130 Mal Ausstellungseröffnung gemacht. Da habe ich immer zu jeder Ausstellungseröffnung, die er thematisch vorgegeben hat, eine Erzählung geschrieben. Da kamen bis zu 70 Leute. Und diese Erzählung habe ich in Aufstehen reingenommen. Also ich habe nichts umsonst gemacht, also jetzt nicht vom Geld her, sondern ich habe es immer ernst genommen, was ich gemacht habe. Und dann freue ich mich natürlich, wenn jemand das plötzlich gebrauchen kann. Hier habe ich so gedacht, jetzt bist du in Mecklenburg und bist eigentlich so für deinen Mann machst du das jetzt alles sehr. Also ich will sagen, ich habe eigentlich, seitdem ich 20 bin, täglich geschrieben und habe aber dann gedacht, als auch der Fischer Verlag dieses Buch nicht wollte, nach dem sehr großen Erfolg der Judasfrauen, das habe ich ja auch nach Akten geschrieben, da habe ich ja sogar einen Ehrendoktor für bekommen, das ist auch in andere Sprachen übersetzt worden. Da habe ich gedacht, so, meine Art zu denken ist vielleicht altmodisch, aber ich habe es nicht schlecht gefunden, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, ich will eigentlich dauernd immer erzählen, was die Diktatur aus ganz normalen Menschen macht, Opfern und Tätern. Was sie macht. Also wie sie durch die fehlende Gewaltenteilung Leute zu Opfern macht, weil das einfach nicht öffentlich wird, dass die da ermordet werden. Und dass es sie auch zu Tätern macht, weil sie gar nicht sich verbünden können. Sie können sich nicht über das Parlament oder über eine freie Presse informieren. Wie denken eigentlich andere über sogenanntes lebensunwertes Leben? Und was ist das? Und also diese ganzen Debatten über assistierten Suizid, zu denen ich auch eingeladen werde, die basieren ja eigentlich auf diesem Begriff des lebensunwerten Lebens, aber für einen selbst, nicht, dass ein anderer das bestimmt. Und das wird jetzt erst ganz langsam in Deutschland überhaupt möglich, dass wir in Ruhe darüber reden können, dass man sich auch selbst töten darf. Und ich habe jetzt in letzter Zeit bei zwei Frauen, die Sterbefasten gemacht haben, ja, aber die wollten es selber, die wollten selber tot sein. Und ich habe aber ein Buch darüber geschrieben, um darauf aufmerksam zu machen, dass was in der NS-Zeit passiert ist, nämlich das konnte ja nur deshalb passiert sein, weil es überhaupt kein Parlament gab, in dem in Ruhe über Beihilfe zum Suizid geredet werden kann. Und dass Euthanasie der Nazis was völlig anderes war, als wir jetzt im Grunde genommen manchmal über die Verfahrensweise von Ärzten in Palliativstationen und Hospizen erfahren und was da auch möglich ist. So, das ist alles, was, und deshalb wäre ich auch öfter eingeladen zu solchen Diskussionen, ja, weil ein Tabu besteht, weil die immer denken, Gottes Willen, also da dürfen wir gar nicht nachdenken, dann kommen wir in NS-Gewässer, ja.
Ja, jetzt sind Sie ja beruflich Psychologin und wir haben ja gerade schon gesprochen, also es ist, Sie haben auch ein bisschen in die Sachbuchrichtung mal versucht, ja, zu schreiben, haben ja auch jetzt längere Zeit Ihres Lebens auch aktiv in diesem Beruf gearbeitet, aber inwieweit ist denn ja dieser psychologische Blick vielleicht auf die Menschen, auf die Welt, auf das Leben mit Ihrem fiktiven Schreiben verwoben?
Also psychologischer Blick hängt ja ab von der Therapieform, die ich gelernt habe. Und ich bin ausgebildet in der Gesprächspsychotherapie, also da folgt man dem Patienten und dem, was er anbietet. Ich bin nicht ausgebildet in der Psychoanalyse zum Beispiel. Und da habe ich nur gelernt und habe das ja insgesamt 27 Jahre habe ich mit Patienten gearbeitet, wenn man das Studium dazu nimmt. Aber wir haben ja im Studium auch schon Praktika gemacht, also von 1963 bis 87 habe ich immer in der mit Psychologie zu tun gehabt. Und zum Schluss in der Ehe-, Familien-, Jugend- und Sexualberatung in Berlin-Mitte, 10 Jahre lang. So, da habe ich aber immer geschrieben. Also man wird eigentlich unfähig, Psychotherapie zu machen, so ist es eigentlich, wenn man schreibt. Das habe ich gemerkt bei mir, weil ich nämlich, wenn ich jetzt einer Patientin zugehört habe und sie ihre Lebenssituation mir geschildert hat, dann habe ich wirklich das sehr genau verstanden und die haben sich auch verstanden gefühlt. Aber ich habe, während ich zuhörte, mich immer wieder dabei ertappt, dass ich gedacht habe, diesen Satz musst du dir unbedingt merken. Den hat sie voriges Mal anders ausgedrückt, die Situation. Also ich habe als Schriftstellerin zugehört. Und das wollte ich ja eigentlich nicht. Ich wollte ja immer, da hatte ich einen weißen Kittel und der Helm, habe ich dann in Mitte da gearbeitet und der Schubert habe ich veröffentlicht. Und, aber wenn Sie jetzt schreiben, dann ordnet sich in Ihrem Gehirn, also bei mir, nicht bei mir ordnet sich im Gehirn alles zu Erzählbarem. Alles. Also während ich zum Beispiel ihn antworte, denke ich, eigentlich hat sie dieselben Blick wie Insa Wilke, denke ich zum Beispiel, ja. Oder die Frisur, ob sie die wohl kennt, ob sie die wohl mag, ob das Zufall ist. Während ich aber versuche, ihn vernünftig zu antworten und gleichzeitig aber auch nicht allzu vom Mikrofon weg will, ja. Also es ist immer alles, was passiert, bei mir als Schriftstellerin, ordnet sich zum Erzählbaren. Und das ist im Grunde genommen für Menschen ja furchtbar. Weil ich nämlich, wenn ich jemand zuhöre und der schildert mir eine vollkommen irre Lebenssituation, ja, dann habe ich zum Schluss gedacht, ja, warum geht's denn nicht? Sowas, ja? Ihr Einkommen würde doch reichen. Sowas denke ich dann, ja? Aber das ist ja für diesen Menschen jetzt im Moment jetzt gar nicht so wichtig. Der möchte vielleicht vor anderen Leuten nicht zeigen, ja, ihr habt recht gehabt, ich muss da wirklich weg, aber aus Stolz kann ich nicht weg. Also es können ja ganz verschiedene Gründe sein bei dem anderen. Aber ich als Schriftstellerin denke, wenn ich zuhöre, schade, das kann ich nicht erzählen. Die würde sich wiedererkennen, ja, oder so. Also es ist, aber es hat mir natürlich unglaublich geholfen, das Psychologiestudium, weil wir werden dauernd darauf hingewiesen, in der Psychotherapieausbildung, dass es nichts Eindeutiges gibt. Es gibt nichts Eindeutiges, sondern das Denken ist vielschichtig, das Denken ändert sich von heute auf morgen, Verbotenes wird vielleicht geträumt. Also man lernt unheimlich aufzufächern. Das habe ich wirklich gelernt und das kann ich auch. Bloß der Nachteil ist, also und vom Schreiben wiederum, der Einfluss auf die Psychotherapie ist nicht so groß gewesen, weil ich immer versucht habe, das zurückzudrängen. Ich dachte, jetzt ist die jetzt von Anklam hier extra hergekommen und weint und weint und wollte sich das Leben nehmen und du denkst darüber nach, wie dieser Selbstmordversuch verhindert hätte werden können, ja. Die erzählt mir aber inzwischen schon was ganz anderes. Also, und dann müssen sie sich zur Ordnung rufen. Ich habe dann schließlich aufgehört, da war ich 47 Jahre. Die haben keiner hat sich das Leben genommen von meinen Patientinnen und so. Also das wäre das Schlimmste gewesen. Und so, aber ich habe auf einmal so zum Beispiel 150 Patienten auf einmal gehabt. Und da wusste ich auch von denen allen. Habe ich mir auch genau gemerkt. Und es kommen jetzt noch Briefe. Jetzt kommen noch Briefe, wo die sich bedanken, dass ich sie in einer ganz schwierigen Lebenssituation hätte ich ihr beigestanden und sie hat sich verstanden gefühlt, hätte ich Gott sei Dank. Hat keiner gemerkt, was bei mir immer gleichzeitig noch läuft.
Wollen wir vielleicht mal ganz viele Schritte zurückgehen? Sie haben ja jetzt schon ganz viel auf Ihr Leben zurückgeblickt, aber vielleicht können wir mal den Blickwinkel ändern und vielleicht mal an den Punkt gehen, wo Sie Ihre ersten Schreibversuche gewagt haben. Können Sie sich daran noch erinnern? Vielleicht gab es da ja irgendwie auch so einen Schlüsselmoment oder so. Spielte diese Begabung oder Begeisterung auch schon in Ihrer Kindheit eine Rolle?
Lesen. Also ich habe immerzu gelesen und dann habe ich mit Gedichten angefangen und ein Gedicht, was ich jetzt mit 20 geschrieben habe, das habe ich ja vorhin erzählt, das habe ich der Lektorin gegeben, da war ich 20 und kann ich Ihnen auch vorlesen, wenn Sie wollen, das ist eine Seite, die war platt und hat gesagt, ich soll kein Vorwort schreiben, das wird das Vorwort sein, da war ich 20 und dann habe ich meine erste Erzählung geschrieben mit 21. Da hatte ich, man soll ja immer 15 Jahre vergehen lassen, hat Anna Segers gesagt, bis man dann Erlebtes in wirkliche Literatur verwandeln kann. Also ich hatte im Oktober, als ich 20 war, kurz nach der Geburt meines Kindes, ein ganz furchtbares Erlebnis der Untreue durch meinen damaligen Partner, Ehemann schon. Da war ich eine von 6 Frauen und da habe ich gedacht, ist ein bisschen viel und hat ganz hohes Fieber gekriegt und das Schlimme war nicht die Untreue, sondern das Schlimme war, dass ich es gemerkt habe und er mir damals immer sagte, du spinnst, du musst dich mal behandeln lassen und so. Diese Verunsicherung, die kannte ich schon von meiner Mutter. Also der hat genau, ohne es zu wissen, in eine ganz wunde Stelle getroffen, dass ich nicht ganz richtig bin, dass ich sowas denke. Und dann habe ich ein halbes Jahr später ihm zum Geburtstag diese Geschichte geschenkt, die ich also ein halbes Jahr für mich behalten habe. Und dann hat er gesagt, naja, aber du hast gesiegt. Und also eigentlich schon diese gegenüber den anderen Frauen. Und da habe ich schon gedacht, das ist, also ich habe eigentlich, als ich das gesehen habe, dieses Tagebuch, was ich ja überhaupt nicht, ich habe ja gar nicht eifersüchtig gesucht, das ist rausgefallen aus einer Tasche. Und da habe ich die erste Erzählung geschrieben und die habe ich nie veröffentlicht, weil ich da diesen Versuch gemacht habe, ein so existenzielles Erschrecken, was ich wirklich hatte mit 20, in so eine französische Geschichte zu machen. Also wie man das dann eigentlich ganz leicht nehmen könnte und ganz neu anfangen könnte oder so. Und das ist meine erste Erzählung. Und dann hat es aber eine lange, lange, dann habe ich nur noch Träume aufgeschrieben, aber das über Jahre. Und dann immer Gedichte geschrieben, immer Gedichte geschrieben. Habe mich auch von ihm dann abgewandt, habe mich von ihm scheiden lassen, war alleinerziehend. Und dann habe ich unveröffentlicht immer zu Gedichte geschrieben. Und die habe ich mit der Hand geschrieben und hatte sie jetzt mal gezeigt, weil sie immer nach Vignetten sucht zwischen meinen damaligen Erzählungen und das soll jetzt ein extra Gedichtband werden im DTV. Die sagt, das sind unheimlich gute Gedichte. Ich sage, war ich aber ganz jung. Ja, gut. Also die Öffentlichkeit ist für mich erst gekommen zum ersten Mal in einem Zirkel von Sarah Kirsch. War ich 33. Vorher hatte ich keine Öffentlichkeit. Da habe ich in einem Zirkel, den sie hatte, eine Geschichte gelesen und sie hat mich dann angerufen und hat gesagt, es wäre verlorene Zeit, in einen Zirkel zu gehen, es muss veröffentlicht werden. Da hat sie es zum Aufbauverlag gebracht. Und da hatte ich 100 Seiten Erzählung und diese Gedichte alle. Und ich war mit den Gedichten und nicht mit den Erzählungen zum Aufbauverlag gegangen und bin an einen Dichter geraten, Wolfgang Trampe, der dort Lektor war. Und dieser Lektor hat zu mir gesagt, ja, die Gedichte sind eigentlich alles kurze Erzählungen. Das sind also Gedichte, sie beachten zwar den Rhythmus und so, aber es sind eigentlich, ich schreibe doch mal Erzählungen, das sind alles, sie haben ja so viel zu erzählen und so. Und da hatte ich die aber schon und bin zu der Sarah und Sarah hat die dann mitgenommen zum Aufbauverlag und das ist ihr eigener Lektor gewesen. Es ist also alles Glück, dass er gedacht hat, ich hätte auf ihn gehört. Habe ich aber nicht. Die waren schon da, die Erzählungen. Sie habe ich nicht ernst genommen. Ich habe oft mein ganzes Leben lang Sachen, die ich gemacht habe, nicht ernst genommen. Ich dachte, ich kann das eigentlich besser. Das werde ich später alles besser können. Das musst du noch mehr durchdenken. Und ich habe ja noch mein ganzes Leben vor mir und so. Und dann kriegte ich Krebs inzwischen nicht. Das sind ja alles so eine Sachen. Also bei mir ist immer das Leben manchmal so sehr wichtig gewesen. Und dann kam die Politik und dann wurde die Mauer gebaut und da dachte ich so, jetzt kannst du nicht mehr schreiben. Ja, das ist ja furchtbar, jetzt bist du hier Stacheldraht überall und kannst nicht mehr raus aus dem Land. Und seit ganz kurzer Zeit, muss ich sagen, ist es erst so, dass ich denke, das muss ich irgendwie gleichwertig sehen, ja, das Leben und mein Schreiben. Also da habe ich aber Angst, das zu denken, weil ich dann denke, also zum Beispiel dieses Husten oder das alles, dass ich das nicht mehr genügend beachte. Sie haben auch hingehört, nicht? Als er so hustete. Ja. Das ist, wenn man so ganz mit so ganz vielen Antennen lebt wie ich, ja, dann muss man die eben auch einziehen können. Und die habe ich jetzt eingezogen. Das ist eine merkwürdige Lebenssituation. Ich habe jetzt gestern meinen Bestattungsvorsorgevertrag bezahlt und abgeschickt. Den hatte ich aber falsch frankiert. Da habe ich meinen Bestattungsvorsorgevertrag heute wiederbekommen von ihm, ja, von dem Postboten. Ich sage, warten Sie bitte mal, ich will die dann, unsere beiden Bestattungsvorsorge. Dann hat er gewartet, weil er ja gesehen hat, das ist Bestattungsvorsorge. Da habe ich eine neue Marke drauf gemacht. Und damit will ich sagen, das ist jetzt eine Phase, also ich würde gar nicht sagen der Bilanz, aber in der größeren Achtung vor der Endlichkeit des eigenen Lebens und eigentlich vor dem, was ich gemacht habe. Vorige Woche, wenn die da vollkommen platt ist, was ich alles mit 20 und später geschrieben habe und zum Teil hat sie das abgeschrieben, ja. Es hat mich so gerührt, dass man das ernst nimmt. Und im Grunde genommen will ich eigentlich mit diesem ganzen Gestammel sagen, dass man, auch wenn man eine junge Frau ist, als ich eine jüngere, dass man eigentlich immer darauf vertrauen kann, wenn man offen genug ist und immer was macht, dass man sich immerzu weiterentwickelt. Das ist wirklich erstaunlich, dass man lernt, dass man auch, ich werde 86 Jahre, ja, und das sitzt eine kompetente, tüchtige, junge Pflegeschwester mir gegenüber und sagt, ich lerne ganz viel von Ihnen, sagt sie. Das rührt mich, könnte ich heulen, ja. Also sie meint natürlich nicht Windeln und sowas, menschlich. Dass es diese Lebensphasen gibt und ich bin zum Beispiel auch in der Pflege diese Lebensphasen gibt. Ich bin zum Beispiel eingeladen, das ist nach langer Zeit eine Einladung, die ich annehme, in eine katholische Bildungseinrichtung in Bayern. Kloster Irsee, das ist eine Tagung im Zusammenhang mit Palliativ und so weiter. Da haben sie mich jetzt eingeladen, da werde ich 3 Tage sein. Und da überlege ich mir natürlich, was ich außer der Lesung noch sage. Und da habe ich jetzt was entdeckt, noch gar nicht lange her, dass Pflege und dieses Engagement für einen anderen Menschen auch Phasen hat. Also erstmal das furchtbare Erschrecken, dass der andere jetzt so krank ist und dann das Mitleid und das Erbarmen und die Bitte um Kraft und um Geduld und sowas alles und so. Und dass man dann, jetzt beginnt das 9. Jahr, dass man dann mit einmal ganz und gar einverstanden ist. Das ist ein merkwürdiges Gefühl. Dass man einverstanden ist und denkt, wie es kommt, das wirst du schaffen. Und das will ich denen sagen, weil die ja dauernd mit Angehörigen zu tun haben. Weil landläufig denkt man, jemand wird immer schwächer durch die Pflege und dann lässt die Kraft nach und dann gibt er den ins Heim. Also so ist mir das immer so, so habe ich das verstanden. So erzählen mir das andere. Schaffst du das noch? Schaffst du das noch? Und ich sage immer, es wird doch leichter. Es wird alles leichter. Ich kann alles inzwischen. Früher hätte ich ein richtiges Mittag gemacht und so, ja, jetzt habe ich das mit der Stulle, da hat es nicht gegessen, wollte es nicht essen. Gut, da hätte ich wieder gedacht, jetzt hast du die Mühe gemacht. Und so, gar nicht, sondern ich werde nachher, wenn wir fertig sind, vielleicht ein Süppchen kochen oder irgendwas anderes, weil ich fest überzeugt bin, ich lasse ihn ja nicht verhungern. Und alles dieses so genau nach Zeit alles zu machen oder so wie wir unsere Kinder zu DDR-Zeiten erzogen haben, um 6 Uhr wird gestillt, ja, um 10 Uhr, 14 Uhr, 18 Uhr. Und dann hat die Hebamme gesagt, langsam können Sie jetzt schon 22 Uhr weglassen, ja. Aber das ist so dieses, das ist auch das DDR-Frau in mir, so dieses ganz Disziplinierte und dass ich das alles lasse.
Sie haben gerade schon erwähnt, dass ja der christliche Glaube auch für Sie eine ganz große Rolle gespielt hat in Ihrem Leben.
Und spielt.
Und spielt, immer noch spielt. Also Sie sind ja auch aktiv in der Gemeinde jetzt noch unterwegs, habe ich eben schon so ein bisschen im Vorgespräch gehört. Hat sich denn Ihr Glaube im Laufe der Umbrüche, die Sie in Ihrem Leben erlebt haben, verändert? Und wenn ja, wie?
Hat sich nicht geändert. Ich bin atheistisch erzogen und mein Opa war Schulrektor der ersten Schule ohne, also der hat die Jugend Weihen in Berlin eingeführt, ja, mein Opa. Und meine Mutter durfte gar nicht konfirmiert werden. Die hat Jugendweihe gehabt und mein Opa ist nicht zu meiner Taufe gekommen. Und meine Taufe ist auch nur deshalb gewesen 1940, weil meine Eltern dann dadurch erreicht haben, dass mein Vater als Soldat zur Taufe kommen durfte. Also das ist alles, ich bin in einem völlig atheistischen Umfeld groß geworden. Dieses, dass ich das als so unglaublich tröstlich empfand, das war, als ich dann so 6 Jahre alt war und mich eine Freundin mitgenommen hat in den Kindergottesdienst. Und da habe ich zum allerersten Mal ein völlig anderes Denken kennengelernt. Das Denken der Vergebung und der Nächstenliebe und nicht das Denken, so wie ich es auch von meiner Mutter kenne, dass man dann eben tagelang, wochenlang zur Strafe mit dem anderen nicht spricht. Gleichzeitig bin ich aber kulturell von ihr sehr mit allen künstlerischen Zeugnissen des Glaubens, des Christentums bekannt gemacht worden. Also dicke Bücher über Kultur und Bilder und wie Christus dargestellt wurde. Aber damit ich im Museum weiß, was das wohl sein soll in der Bibel. Ja, das war der Grund, dass meine Mutter das gemacht hat. Und die hat mir aber nicht verboten, auch in der Stalinzeit mich konfirmieren zu lassen. Und das rechne ich ihr hoch an. Und sie wollte dann ja sogar kirchlich beerdigt werden. Und bei ihrem 101. Geburtstag, den sie im betreuten Wohnen im Kurfürststift in Potsdam mit all ihren Mitbewohnern feierte, hat sie zu mir gesagt, du kannst denn hier da sitzen neben dem Pastor, da hast du ein bisschen mehr mit ihm zu erzählen als ich mit 101, ja. Aber er ist hingekommen und hat da gemacht, was er sollte. Also das ist die Form, die sie wollte. Und die kulturelle Tradition, die wir hätten und so, ja, aber nicht Gott. So. Und bei mir ist es auf irgendwas Fruchtbares gefallen, nämlich auf diesen Wunsch nach Sanftheit, nach, ja, vor allen Dingen nach Vergeben, nach so auch Solidarität und ich könnte der andere sein, so dieses Denken, was ich jetzt so ganz stark habe. Ich könnte die andere sein, der es jetzt schlecht geht oder die auf irgendeinem Boot sitzt und jetzt gerade ertrinkt. Oder ich könnte ja die andere sein. Das ist ein reiner Zufall, dass ich hier lebe. Es ist Zufall, dass es warm ist und dass man dafür auch dankbar ist und sich so ein bisschen auch dankbar erweist dafür. Und das ist eigentlich fast stärker geworden bei mir. So in der DDR war das ja so, da haben mich dann zum Schluss nur noch die Hochschulferienkurse eingeladen, weil die dadurch die Wieseneinnahmen von den Teilnehmern und die Studentengemeinden. Also mich haben wirklich alle Studentengemeinden der DDR eingeladen und da waren dann ganz viele atheistische Studenten, glaube ich, atheistisch denkende Studenten auch dabei. Aber dass die Pastoren auch hier in der Umgebung und so, die haben mich eingeladen, dann war die Kirche voll. Ach, sie können ruhig am Altar da stehen oder so, an der Kanzel. Da können wir sie besser sehen. Ohne Honorar, mal so ein Kaninchen, hatte so das Ohr oben, also ich lasse es bloß leben. Das ist eine unglaubliche, unglaubliche Ermutigung gewesen, durch diese sehr gebildeten Leute, immer Friedensbewegung und Schwerter zu Flugscharen, diese ganze Sache, da bin ich ja immer drin gewesen. Die haben mich immer alle eingeladen. Ich hatte immer einen Rückhalt und das wurde aber dann auch wieder verstärkt, ja, der Glaube, weil ich ja so viele Leute gesehen habe, die ich für integer hielt, so ein Studentenpastor. Also das hat sich auf eine glückliche Weise verstärkt.
Unsere Zeit neigt sich so langsam dem Ende zu, aber eine Frage würde ich vielleicht stellen, die so ein bisschen philosophischer vielleicht auch ist, die ich mir selber auch in letzter Zeit viel gestellt habe, nämlich in einer Zeit, in der wir eigentlich alle immer von allen Seiten beschallt werden, jetzt durch Medien oder einfach dadurch, dass alles sehr, sehr schnelllebig geworden ist. Wie gut schaffen Sie es dann, Stille und auch so, wie, eigentlich ein Wort, was so ein bisschen fast schon vergessen ist, Müßiggang auszuhalten? Also vielleicht hilft es ja, dass man hier in Mecklenburg so ein bisschen dörflicher wohnt.
Also Müßiggang ist bei mir gar nicht, weil ich sehr stark meine Zeit doch einteile. Ich habe einen ganz, ganz geordneten Tagesablauf durch die Pflege meines Mannes. Muss ich früh den Wecker klingeln. Ich freue mich darauf, dass die Schwester kommt. Das ist auch kein Müßiggang. Die kommt morgens 20 Minuten. Ich freue mich, wenn die noch Zeit hat, den Kaffee, den ich dann mache, mit mir zu trinken. Meistens steht sie dann schon oder mir irgendwas vom normalen Leben erzählt. Und dann bin ich mit meinem Mann allein und dann höre ich sehr stark auf seine Bedürfnisse. Dann muss ich sehr viel Wäsche waschen. Dann habe ich kein Auto. Dann muss ich überlegen, wie Leute mir was mitbringen. Ich kann auch nicht einkaufen fahren, weil ich ihn nicht allein lassen kann. Ich kann nicht zu Lesungen fahren, wenn sie nicht gerade dann so lange im Voraus schon geplant werden können, dass ich dann hier einen examinierten Krankenpfleger hier habe. Das ist also, wenn ich zum Kloster Irsee fahre, weiß er das schon eine ganze Weile. Der muss sogar Pfingsten arbeiten, wenn er jetzt hier 3 Tage ist. Also Müßiggang ist, wenn ich sitze in diesem Sessel, schlafe ich ein. Aber ich kann durch mein Studium, das ist wieder ein Vorteil der Psychologie, habe ich autogenes Training gelernt und auch in meiner Arbeit in der Psychotherapie. Ich kann, wenn ich will, sofort einschlafen. Und ich kann autogenes Training sehr, sehr, also das kann ich perfekt. Und wenn mein Mann mich nachts weckt, kann ich wieder einschlafen durch dieses autogene Training. Und ich wollte jahrelang immer wieder nach Berlin zurück, habe jetzt gesehen, dass mir das überhaupt alleine gar nicht möglich wäre, in Berlin eine Wohnung zu bekommen, weil die Wohnung, die mir gefallen, würde ich gar nicht mieten können, weil man muss in der Mieter-Selbstauskunft nachweisen, dass das monatliche Einkommen dreimal die Warmmiete übersteigt. Bei guten Wohnungen habe ich nicht. Da können die Bücher noch so erfolgreich sein, da sagen die, können sie ja transferieren. Es muss ja, also würde ich gar nicht kriegen. Und da habe ich darüber nachgedacht, hier vielleicht betreutes Wohnen, da haben wir jetzt auch eine Wohnung angeboten bekommen in Schwerin. Dann habe ich gedacht, nee, da muss ich ja immer mein Schild umdrehen, ob ich noch lebe oder nicht. Also dann bleibe ich jetzt hier. Und diese Stille, das ist die Antwort, die hier ist, die ist ganz wunderbar. Also jetzt, die Schwestern haben gesagt, wenn sie in das betreute Wohnen gehen, ja, über ihnen streiten sich 2 Leute, links versucht gerade einer seine Frau umzubringen, rechts ist dement, der will dauernd in ihre Wohnung rein, draußen ist der Straßenlärm, bleiben Sie doch bloß bei uns. Und wir kommen als Pflegedienst nicht dorthin, da haben Sie Ihren eigenen, bleiben Sie mal hier, dann haben Sie gelacht. Ja. Dann habe ich darüber nachgedacht, dass es ja stimmt. Dann habe ich mal so rausgeguckt und habe gedacht, ja, alles, was ich hier so ablehne, ja, die Einsamkeit und das Leben nur im Wintergarten und Tag und Nacht alle 2 Stunden aufgeweckt werden. Ach, du lebst noch, sagt mein Mann dann ganz erfreut. Dann habe ich gedacht, das ist ja hier schon so eine Vorstufe vom Paradies, nicht? Dann Rotkehlchen und ich muss einfach mal das, was ich habe, das ist jetzt ganz neue Erkenntnis, ja, mit knapp 86, ich muss mal Ja sagen zu dem, was ist. Ich habe bisher immer nur Ja zu meinen menschlichen Beziehungen gesagt. Die sind sehr liebevoll und ich habe in meinem Umkreis keine Leute, die mir feindlich gesonnen sind. Ich lebe sehr zurückgezogen, aber die wenigen, die ich schon seit 50 Jahren kenne, ja, die natürlich wieder Gemeinderatsvorsitzende sind und eine Ärztin und oder eine Lehrerin für behinderte Kinder, ein Tierarzt. Es ist so dieses Milieu, das ich aus der DDR schon kenne, auf die ich mich unbedingt verlassen könnte. Und die sind alle noch da in den ganzen Jahrzehnten. Und die schreiben mir auch immer WhatsApps und mit dem E-Mail dann so. Und dann antworte ich auch. Und ich würde sofort, könnte ich mich auf die verlassen. So. Und diese Stille hier in Mecklenburg finde ich nirgends sonst. Wenn ich sonst in Berlin, haben wir im Alexanderplatz gewohnt, da am Fernsehturm, im 13. Stock, da war also überall Krach. Der Autotunnel begann da hinten und vorne auch immer Fernsehturm, es war immer Krach. Ab und zu wird jetzt jemand da erstochen. Und jetzt habe ich mir schon den Polizeibericht über WhatsApp abonniert von Berlin, damit ich immer sehe, wer gerade wieder umgebracht wurde und wer gesucht wird und wer gerade vor einer Spielhalle gerade erwürgt wurde und was für ein Femizid gerade mal war. Und da dachte ich, gut, dass du hier lebst, hier in Mecklenburg. Obwohl sie uns auch den Rasentrecker gestohlen haben, hier hinten rausgetragen über den Zaun, weil ich nicht abgeschlossen hatte. Aber ich sage mir, wahrscheinlich muss ich das jetzt annehmen, und sogar Sie kommen ja aus Rostock her. Ich musste ja gar nicht nach Rostock hin. Also, und wenn ich in Rostock bei der Palliativ der Kinder lese, da holt mich eine Ärztin ab. Also was will ich mehr? Also die Leute stellen sich auch langsam auf mich, wunderliche Alte, ein, die sagt, ich habe kein Auto irgendwie. Habe aber ein Deutschland-Ticket, also ich könnte auch ein Seniorenticket, 50, zweite Klasse habe ich auch. Also ich erzähle jetzt alles, also mein guter Wille ist da, aber dann sagen sie, ach, sie dürfen sich eine Taxe nehmen dort zum Hauptbahnhof oder so. Also man kann hier leben und diejenigen, die sich hierher verirren, die wollen wirklich zu uns. Und das ist auch was Schönes, also dass man hier. Ja, als letztes will ich noch sagen, ich habe einen Brief gekriegt einer Frau, die will gerade die will sich habilitieren in Cottbus über das Problem der Künstlerhäuser. Und da will sie jetzt mal herkommen, weil sie sagt, das wäre ja ideal, wenn man das alles als ein Künstlerhaus. Nolde hat es kurz in Seebühl, nicht? Kurz vor Sylt und in Worpswede, da hat er schon ausgestellt. In Lilienthal dort, dort sind auch solche Künstlerhäuser. Warum nicht hier? Warum nicht hier die Bibliothek so lassen, die Bilder hier lassen, 850 Bilder hier von ihm und so. Und da habe ich schon gedacht, das wäre ja eigentlich irre, wenn man noch ein bisschen lebt, ja. Dann würden hier Leute herkommen, nicht nur zu den Bilderwechseln alle Monate, die könnten dann hierher kommen. Und es fährt sogar ein Bus hier. Zweimal am Tag, ein Schulbus und so und könnten dann herkommen und könnten sich das angucken und dann wäre das ein neuer Abschnitt wieder, ein neuer Lebensabschnitt. Ja, also das, drei Bücher muss ich jetzt noch schreiben, bis auf das, was jetzt kommt, da muss ich noch Vignetten machen und dann könnte ich eigentlich zufrieden mit 95 sterben, denke ich so. Hätte ich noch 10 Jahre.
Ja, vielleicht kommen wir noch mal ganz, ganz schnell auf Ihr neues Buch zu sprechen. Das soll ja jetzt im November rauskommen und es geht ja auch um Ihre neue Erkenntnis, dieses Annehmen. Können Sie noch etwas schon verraten?
Na, ich könnte das Gedicht Ihnen vorlesen, womit es losgeht. Lebenstopf. Mein Topf Leben quillt über. Bilder, Stimmen, Geräusche, Gefahr. Sein Boden bedeckt mit Muttermilch, Vatertod. Darüber durcheinander Heulsirenen vor Bombenkrachen, lange Reise zum Fern vom Schuss, Hütegans, Schlittenpony, Fremdarbeiter Leo, Nachtflucht auf dem Herrschaftsleiterwagen, zuletzt im Kinderwagen ohne viertes Rad, 14 Esser im Gnadenbrot, Stullenschabebutter im Brei, abgefahrenes Kohlenklauerbein, Flickenkleid mit Holzpantinen, ungezähltes Zählerablesen bei Hexenwirtin, Kastanien gegen Zuhunger, Brennscherenlocken für Rosenrot, Eisfreund-Geheimnis, Zensuren zur Unterschrift, Schlaraffenland in Pflaumenbäumen, Hängematten-Blättersonne, Riechwald, Schmecksee, Hörstadt, Neugierbuch für Liebe, Friedhofshaken, Tränen in Salztränenkissen, Stolzschuhe 1:6, viel umgeändertes Wissen, Kafka Unheimliches, Mozart Flöten, Streicheln, Blitzangst, Donnererlösung, hilflose Tränen um Freunde im Dunkelwarm, ein Kind. Mein Topf Leben quillt über, Bilder, Stimmen, Geräusche, Gefahr.
Dankeschön für dieses Gedicht und ich sage auch Dankeschön, dass Sie sich die Zeit für unseren Kapitelrauschen-Podcast genommen haben.
Und ich danke Ihnen für Ihre Fragen und Ihr Interesse.
Auch heute blicken wir wieder zum Ende der Folge auf ein passendes literaturwissenschaftliches Thema. Heute das autobiografische Schreiben. Wie bereits angekündigt, spricht meine Kollegin Marie heute nicht mit Stefan Leska, sondern mit seiner Kollegin von der Uni Rostock, Anne Schülke-Witte.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Rascheln aus dem Zettelkasten. Heute mit Anne Schülke-Witte vom Lehrstuhl für neuere deutsche Literatur der Uni Rostock. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Du wirst uns ja jetzt auch weiterhin ab und an mit literaturwissenschaftlichem Fachwissen unterstützen. Und unser heutiges Thema ist die Autobiografie, ein ziemlich präsentes Genre aktuell. So fühlt es für mich sich zumindest an. Mhm. Ob Merkel oder Mandela, Jan Ullrich oder Tina Turner irgendwie veröffentlichen so alle ihre Autobiografien. Aber was macht denn aus einer Erzählung eine Autobiografie?
Also ein autobiografischer Text ist eine Erzählung des eigenen Lebens oder eines größeren Teils daraus, also vor allem auch thematisch dann eingegrenzt. Man könnte auch von einer literarischen Selbstdarstellung sprechen. Und im Zentrum steht dabei immer das eigene Erleben, wie innere, äußere Erlebnisse und Erfahrungen. Und diese werden dann mit einem größeren zeitlichen Abstand, also rückblickend, erzählt. Historische, soziale und kulturelle Umstände treten dabei oft ebenso in den Vordergrund wie die persönliche Geschichte selbst. Man kann auch sagen, in einer Autobiografie wird meist ein Blick darauf geworfen, in welchem Verhältnis ein Ich zu seiner Umwelt steht. Viele autobiografische Texte bewegen sich zwischen Wahrheit und Fiktion. Also die Autobiografie befindet sich sozusagen in einem Spannungsfeld zwischen den Gattungen Roman und Biografie. In der Literaturwissenschaft betonen neuere Ansätze, dass autobiografische Erzählformen offen, vielfältig und kaum in starre Schubladen zu stecken sind. Einen entscheidenden Beitrag in der autobiografischen Erzählforschung leistete der französische Literaturwissenschaftler Philippe Lejeune. Der hat nämlich 1975 den Begriff des sogenannten autobiografischen Paktes geprägt.
Wir haben also irgendwie so eine Mischung aus Erzählung und Wahrheit. Aber was ist denn dieser autobiografische Pakt, den du gerade eben angesprochen hast? Auf was lassen sich denn da beide Seiten ein bei diesem Pakt?
Ja, das kann ich ja mal kurz erklären, vielleicht vorweg. Also wenn man diesen Ansatz von Lejeune sich anguckt, richtet er seinen Fokus vor allem auf die Position der Lesenden. Dann entwickelt er so unterschiedliche zentrale Kategorien, anhand derer man systematisch autobiografische Texte untersuchen kann. Die Kategorien, wie zum Beispiel die Themen, Situation des Autors oder auch die sprachliche Form, sind unterschiedlich zwingend. Manche Bedingungen können also mehr oder weniger erfüllt sein. Gerade im Hinblick auf den autobiografischen Pakt sind aber zwei Bedingungen unverzichtbar. Und zwar, der Autor muss mit dem Erzähler in einem autobiografischen Text identisch sein. Und der Erzähler wiederum mit der Hauptfigur. Es ergibt sich quasi so eine Kette. Und diese Übereinstimmung von Autor, Erzähler und Hauptfigur, das markiert Lejeune als konstitutiv für die Autobiografie und bezeichnet er als autobiografischen Pakt. Dieser Pakt besitzt aber auch ganz konkrete Folgen für die LeserInnen. Man könnte sich jetzt fragen, woran erkennen wir denn überhaupt, ob ein Text diesen autobiografischen Pakt erfüllt? Und da helfen uns die Paratexte weiter. Also alle Texte, wie zum Beispiel, die neben dem Haupttext angesiedelt sind, wie der Untertitel oder Titel. Und die können dann auch eben explizit auf eine Gattung, eben der, also die Autobiografie, verweisen. Du hattest gerade schon Beispiele genannt von Personen, die Autobiografien verfasst haben, die jetzt auch schon ein bisschen präsenter waren in den letzten Jahren. Modernere Beispiele wären auch noch Becoming, meine Geschichte, das ist ja die Autobiografie von Michelle Obama. Und genau in solchen Titeln erkennt man eben daran, hier wird irgendwie etwas Autobiografisches markiert. Ferner kann aber auch das Vorwort Hinweise liefern oder der Klappentext, wie XY erzählt ihre Kindheit und Jugend. Rezipieren wir, die Lesenden, dann diese Texte, kommt es dabei laut Lejeune zu dieser Vereinbarung zwischen Autorin und Leser. Es ließe sich auch von einem autobiografischen Lektüre-Effekt für die Lesenden sprechen, indem nämlich die referenzielle Glaubwürdigkeit des Textes bei der Rezeption mitläuft und auch durch die Lesenden reflektiert werden kann. Für uns ist ersichtlich, der Name des Autors auf der Titelseite des Buchs und die im Text erzählende Stimme sind identisch. Der Pakt, also der autobiografische Pakt, fungiert als Art Brücke zwischen dem Innen und Außen, zwischen der persönlichen Geschichte des Autors und deren sprachliche Darstellung im literarischen Text. Nun sind aber diese Bezüge zur Wirklichkeit nicht endgültig verifizierbar. Der Pakt, also die Vereinbarung, kann von beiden Seiten auch unterlaufen werden, indem zum Beispiel der Autor Unwahrheiten in den Text einbaut oder die Leserin beispielsweise den Text in seinem Wahrheitsgehalt hinterfragt. Lejeune weist selbst auch auf zwei mögliche Lesererwartungen hin, die man vielleicht auch schon an sich selbst beobachtet hat. Wird die Identität von Autorin, Erzählerin und Hauptfigur behauptet, also liegt eine Autobiografie vor, neigen wir dazu, eher nach Unterschieden, Irrtümern oder auch Entstellungen in einer Erzählung zu suchen. Wird die Identität in einem Text hingegen nicht behauptet, also liegt Fiktion vor, suchen LeserInnen häufig gegen den Willen des Autors oder der Autorin nach Ähnlichkeiten, die sie herstellen können.
Den Begriff des autobiografischen Paktes gibt es ja erst seit 1975, wie du ja gerade eben erklärt hast. Mhm. Aber auch davor hatten die Menschen ja bestimmt den Drang, so ihre eigenen Geschichten und vor allem ihre Lebensgeschichten auch irgendwie zu erzählen. Wie und wo hat denn das autobiografische Schreiben seinen Ursprung? Kann man da so einen Punkt nennen?
Ich kann ja mal so einen kleinen Rückblick wagen. Also schon in der Antike gab es frühe Formen autobiografischen Schreibens. Denken wir an Platons Apologie, an die politischen Selbstzeugnisse von Caesar, Cicero oder Augustus oder auch an philosophische Schriften wie von Marc Aurel. Diese Texte sollten oft das eigene Handeln rechtfertigen oder eine bestimmte Haltung vermitteln. Zentral ist da, dass die persönlichen Erlebnisse meist aus einer öffentlichen Perspektive erzählt wurden. Ein Wendepunkt markierte dann Augustinus mit seinen Confessiones um das Jahr 400, denn in seinen Texten trat zum ersten Mal ein radikal selbstreflektierendes Ich auf, das seine innere Entwicklung und religiöse Bekehrung thematisierte. Seine Bekenntnisse sind sowohl als Schuld als auch Glaubensbekenntnis an Gott zu verstehen und blieben jahrhundertelang für das autobiografische Schreiben prägend. So prägend, dass gegen Ende des 18. Jahrhunderts Jean-Jacques Rousseau den Kirchenvater Augustinus sich zum Vorbild nahm und seine Autobiographie Les Confessions nannte. Dieses Werk gilt als Prototyp des modernen autobiografischen Schreibens. Und darin reflektiert Rousseau ganz schonungslos sich selbst und schildert auch kühn intime Erfahrungen aus seiner Kindheit und Jugend. Gerade in Abgrenzung zu Augustinus ist interessant, dass es ihm weniger um ein Bekenntnis zu Gott, sondern vielmehr um ein radikales Bekenntnis zu seiner eigenen einzigartigen Individualität geht. Seine Selbstbetrachtung verbindet er außerdem auch mit seiner geschichtsphilosophischen Überzeugung. Das hat dann auch zahlreiche Autorinnen und Autoren inspiriert und sie nahmen sich dann auch wieder Rousseau zum Vorbild und es wurde vor allem das Thema der Kindheit sehr präsent. Das trat dann in den Vordergrund in vielen autobiografischen Schriften. Ungenannt darf nicht bleiben Goethes Dichtung und Wahrheit, wenngleich das auch immer ein bisschen umstritten ist, ob man es zur Autobiografie zuordnen kann. Und es gab da auch immer wieder literaturwissenschaftlichen Debatten drüber. Im 20. Jahrhundert wurde das autobiografische Schreiben dann teilweise fragmentarischer und brüchiger. In Texten wie Walter Benjamins Berliner Kindheit um 1900 wird der Anspruch zum Beispiel hinterfragt, die persönliche Lebensgeschichte sinnvoll und geschlossen abbilden zu können. Auch die Möglichkeit, überhaupt Wirklichkeit und unsere persönliche Beziehung zu ihr verständlich darzustellen, das wird alles radikal in Frage gestellt.
Jetzt geht es ja in dieser Folge Kapitelrauschen hauptsächlich um Helga Schubert. Finden wir denn auch einen autobiografischen Pakt bei ihr oder inwiefern schreibt sie eine Autobiografie?
Ja, ich habe mir mal ihren Erzählband vom Aufstehen, ein Leben in Geschichten angeschaut und dort heißt es im Klappentext 80 Jahre in 29 Erzählungen oder in kurzen Episoden erzählt Helga Schubert ein deutsches Jahrhundertleben. Ihre Geschichte, sie ist Fiktion und Wahrheit zugleich. Also der Buchtitel selbst, Ein Leben in Geschichten, verweist ja schon irgendwie auf diese Schnittstelle von Realität und Fiktion, in denen sich die Erzählungen des Bandes bewegen. Und anhand der Paratexte lässt sich schlussfolgern, dass kein expliziter autobiografischer Pakt zwischen Leser und Autorin vorliegt. Ich denke, man könnte aber auch eher von einem Mischpakt sprechen, denn vielmehr scheinen die Texte mit der Unbestimmtheit des Erzählten zu spielen. Und die daraus resultierende Ungewissheit bei der Rezeption kann die Texte sogar für die Leserinnen und Leser umso reizvoller machen. Die Identität der Autorin bleibt beim Lesen stets präsent. Es sind nämlich Geschichten vom Sommer bei der Großmutter, vom Leben in der DDR oder Erinnerungen an die eigene Mutter. Dennoch liefert uns ja der Klappentext den Hinweis, Achtung, nicht alles ist wahr, was hier erzählt wird. Außerdem muss bedacht werden, dass für die Rezeption auch das Vorwissen der Lesenden eine Rolle spielt. Denn je mehr diese über das Leben der Autorin Helga Schubert wissen, umso wahrscheinlicher können autobiografische Elemente auch bei der Lektüre wiedererkannt und biografische Lesarten auf den Text angewandt werden. Den Alltag mit ihrem inzwischen pflegebedürftigen Mann thematisiert Helga Schubert beispielsweise in ihrem zuletzt erschienenen Buch »Der heutige Tag – Ein Stundenbuch der Liebe«. Mit Lejeunes Worten bewegen sich all diese Erzählungen könnte man eben auch sagen, in einem autobiografischen Raum. Und wer Helga Schubert schon einmal persönlich in ihren Lesungen erlebt hat, weiß, wie eng ihre Lebensgeschichte mit ihren Erzählungen verwoben ist. Zwar scheint es nie eine endgültige Auflösung zu geben, die Grenzen von Fiktion und Wahrheit verschwimmen, doch tritt im Rahmen dieser Rezeptionssituation das autobiografische Potenzial der Texte umso stärker in den Vordergrund. Zum Beispiel durch die Anwesenheit der Autorin selbst, indem ihre Stimme die Texte erklingen lässt oder infolge ihrer ergänzenden Kommentare. Die Fiktion bleibt jedoch stets präsent. In diesem Zwischenraum, der weder eindeutig autobiografisch noch rein fiktional ist, so wie du eben auch nachfragtest, entfalten Schuberts Erzählungen aber ihre Wirkung. Und ich habe deswegen gedacht, vielleicht ließe sich dieser Raum am treffendsten als autobiografische Fiktion bezeichnen.
Sehr spannend. Das ist also eine Mischung. Mhm. Dann vielen, vielen Dank, dass du hier warst und uns aufgeklärt hast.
Ja, gerne. Und ich freue mich auf das nächste Mal.
Wir uns auch.
Das war das Rascheln im Zettelkasten und das war auch unsere heutige Folge Kapitelrauschen mit Helga Schubert. Es war mir eine große Freude und auch eine Ehre, so persönliche Einblicke in ihr Leben und ihr Schreiben zu bekommen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert gern unseren Podcast und teilt ihn weiter. Und folgt uns auch auf Instagram, um keine Folge mehr zu verpassen. Dort findet ihr uns einfach als Kapitelrauschen. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bis bald.
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.